Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung, die den schönen Titel trägt: Berufseinstieg, aber richtig. Mein Name ist Kim-Marie Philipp und zusammen mit Chidem Aka und Tobias Mohr haben wir genau zwei Dinge mit euch und Ihnen heute vor. Und zwar wollen wir zum einen die Ergebnisse der zweiten Nachwuchsumfrage der jungen Verlagsmenschen vorstellen. Und zum anderen möchten wir darüber sprechen, was diese Ergebnisse denn konkret für Berufseinsteiger bedeuten. Also eine Antwort auf die Frage geben, wie starte ich denn richtig, und das meint natürlich richtig erfolgreich, in die Buch- und Medienbranche. Wer kennt denn die JVM schon? Hände hoch. Ah, das ist ja ein Heimspiel quasi. Für alle diejenigen, denen das Kürzel JVM noch nichts sagt: JVM steht für die jungen Verlagsmenschen. Wir sind der größte Nachwuchsverein der Buch- und Medienbranche im deutschsprachigen Raum. Wir haben über 750 Mitglieder und organisieren uns in 13 Städtegruppen. Die JVM bieten Berufsanfängern, Young Professionals, aber auch schon Studenten eine unabhängige Plattform, um sich auszutauschen, weiterzubilden und sich zu organisieren. Und das wird vor allem durch die einzelnen Städtegruppen ermöglicht. Die veranstalten nämlich im Monatsrhythmus ganz unterschiedliche Veranstaltungen, zum Beispiel Stammtische, bei denen auch Gäste dabei sind aus der Branche, wie Illustratoren, freie Lektoren, Übersetzer, Literaturagenten. Die Städtegruppen besuchen aber auch Unternehmen aus der Branche. Die Städtegruppe aus Frankfurt war zum Beispiel zuletzt bei Amazon in Bad Hersfeld. Wir organisieren auch Workshops. Hier in Leipzig haben wir letzten Monat einen mit den Code Girls gemacht zum Thema Programmieren. Die JVM sind zudem auf Branchentreffen vertreten, zum Beispiel auf der Future Publish. Aber wir sind auch international unterwegs, auf der London Book Fair oder wie hier und heute auf der Leipziger Buchmesse. Unser Ziel ist es, dem Nachwuchs gemeinsam eine Stimme zu geben. In diesem Zusammenhang steht auch unser Engagement für die Verbesserung der Situation des Nachwuchses. Innerhalb des Vereins gibt es eine eigene Arbeitsgruppe, die sich überregional mit dem Thema Nachwuchsrechte befasst. Und zu dieser AG gehören auch Tobias, Chidem und ich. Ziele der AG sind es, zum einen zu informieren und aufzuklären in Form von oder über Veranstaltungen zum Thema Arbeitsrecht und auch einen eigenen Karrierebereich auf der Homepage der jungen Verlagsmenschen. Wir wollen in der Branchenöffentlichkeit Aufmerksamkeit für das Thema Nachwuchsrechte schaffen durch unseren Hashtag an die Arbeit und auch durch unsere Postkarten, die viele von euch und Ihnen vielleicht schon an unserem Stand mitgenommen haben. Ansonsten sind noch genug da. Wir machen aber auch gezielte Aktionen, die dabei helfen sollen, sich für den Branchennachwuchs einzusetzen. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Verdi und wir führen eine Nachwuchsumfrage durch. Und damit wären wir auch schon direkt beim Thema. Die Nachwuchsumfrage 2017 ist die zweite ihrer Art. Die erste wurde bereits 2014/15 durchgeführt und bot bereits eine valide Datenbasis für die Situation des Nachwuchses. Wir wollten die Umfrage jetzt nochmal wiederholen, um eben zu untersuchen, was sich seit den letzten zwei Jahren getan hat und vor allem, was sich auch mit der Einführung des Mindestlohns für den Branchennachwuchs getan hat. An unserer Umfrage haben über 800 junge Verlagsmenschen teilgenommen. Von diesen über 800 Personen konnten 800 Fragebögen in die Umfrage, also in die Auswertung, konnten berücksichtigt werden. Diese über 800 Fragebögen oder fast 800 Fragebögen wurden von 176 Praktikanten, 247 Volontären und 440 Young Professionals ausgefüllt. Während der Fokus der alten Umfrage auf den Volontären lag, haben wir jetzt verstärkt Young Professionals befragt. Durchschnittlich waren die Befragten 27,5 Jahre alt und, Überraschung, zu 89% weiblich. Was noch einmal wieder verdeutlicht, dass die Buchbranche von Frauen dominiert ist. Wir wollen jetzt die Ergebnisse der drei Teilgruppen, Praktikanten, Volontäre und Young Professionals, einzeln vorstellen. Und wir starten mit den Praktikanten. Die Umfrage hat gezeigt, dass die Anzahl und die Dauer der Praktika sich im Vergleich zur letzten Umfrage deutlich verändert haben, was auch ein erster Hinweis auf die Veränderung durch das Mindestlohngesetz ist. Der Anteil der Personen, die 1 bis 2 Praktika absolviert hat, ist auf knapp 3/4 gestiegen. Und gleichzeitig haben nun weniger als 1/10 der Befragten 4 oder mehr Praktika gemacht. Es werden aber nicht nur weniger, sondern auch kürzere Praktika durchgeführt. 64% der Befragten gaben an, ihr letztes Praktikum dauerte 1 bis 3 Monate. Und nur noch 30% der Umfrageteilnehmer befanden sich zuletzt in einem 4 bis 6-monatigen Praktikum. Weiter geht es mit dem finanziellen Teil, der leider ernüchternd ausfällt. Die durchschnittliche Praktikumsvergütung betrug nicht ganz 300 Euro. Leider stellt das auch keine Verbesserung im Vergleich zu 2015 dar, wenn man die Inflation berücksichtigt. 38% der Praktika waren sogar unbezahlt und nur 3% entsprachen dem Mindestlohnniveau. Stellte sich dabei heraus, dass Praktikanten von ihrer Vergütung nicht einmal ihre Miete bezahlen konnten. Diese betrug im Durchschnitt nämlich 305 Euro im Monat. Und daher verwundert es nicht, dass eben 93% der Praktikanten auf weitere finanzielle Quellen zurückgreifen mussten, allen voran die Eltern oder der Partner, aber auch 23% der Befragten hatten noch einen Nebenjob während des Praktikums. Und das ist für uns ein Zeichen dafür, dass eben finanziell schwachgestellte Personen sich ein Praktikum in der Buchbranche schlichtweg nicht leisten können. 20% der befragten Praktikanten hatten keinen schriftlichen Arbeitsvertrag und über die Hälfte ersetzte ihrer eigenen Einschätzung nach eine reguläre Fachkraft. Dies widerspricht ja eigentlich dem Sinn und Zweck eines Praktikums. Kommen wir zu einem ersten Fazit zu den Auswirkungen des Mindestlohns auf das Praktikum in der Buchbranche. Verlage umgehen den Mindestlohn und stellen verstärkt Pflichtpraktikanten ein oder aber sie bieten nur kurze Praktika an. Problem für viele Geisteswissenschaftler ist hierbei, dass deren Prüfungsordnung kein Praktikum vorsieht oder wenn, dann oftmals kein so langes. Eine Umfrageteilnehmerin hat zum Beispiel angegeben, dass sie deswegen bezüglich der Länge ihres Praktikums schummeln musste. Und die meisten Geisteswissenschaftler, die eben kein Pflichtpraktikum durchführen müssen, weichen auf kürzere Praktika aus. Das heißt, dass das Mindestlohngesetz letztlich ein Ende der Generation Praktikum bewirkt, was ja am Ende begrüßenswert ist. Trotz der Missstände wie geringer Bezahlung und Aufgaben ohne Lerneffekt würden 78% der Befragten ihr Unternehmen für ein Praktikum weiterempfehlen. Das verliegt vor allem daran, dass sie Spaß an der Arbeit hatten und dass sie sich sehr gut im Team eingebunden fühlten. Insgesamt bewerteten die Befragten ihr Praktikum mit der Note 2,5. Das ist jetzt nicht überragend, aber das ist auch nicht wirklich schlecht. Wie es bei den Volontären aussieht, wird euch nun Tobias berichten.
So, dann kommen wir zu den Praktikanten. Wie sieht es denn bei diesen aus, jetzt 2 Jahre nach der letzten Umfrage? Also, Volontäre sind in der Regel hochqualifiziert. Dies beweist nicht nur die Teilnahme an unserer Umfrage, sondern vielmehr die Zahlen, nämlich 33% haben einen Bachelor und 74% sogar einen Masterabschluss. 60% der Volontariate dauerten länger als 12 Monate, nur noch 1% war bis zu 6 Monate lang. Heißt im Umkehrschluss, dass 40% der Volontariate kürzer als 12 Monate oder eben 12 Monate lang gewesen sind. Die durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche betrug 38,65 Stunden. 24% der Volontäre mussten selten oder nie Überstunden leisten. 28% oft oder immer. Da kann man noch dazu sagen, dass 26% von denjenigen, die halt wirklich Überstunden hatten, auch keinen Ausgleich erhalten haben, finanziell oder in Form von Freizeit. Ja, jetzt kommen wir nämlich direkt zur Vergütung. Die Volontäre bekamen durchschnittlich 1.327 Euro brutto, Ihr seht, da ist schon ein gewisser Anstieg vorhanden im Vergleich zur letzten Umfrage. Aber dies war ja irgendwie zu hoffen hinsichtlich Mindestlohn und auch wenn das Volontariat eine spezielle Form der Ausbildung ist. Doch wie, was bedeutet das insgesamt? Also 40% der Volontäre gaben, also der befragten Volontäre gaben an, dass sich ihre Vergütung auch während des Volontariats erhöht hat. 28% nannten als Grund den Mindestlohn. Da muss man halt anmerken, dass es oftmals vertragliche Vereinbarungen gibt. Im zweiten Jahr des Volontariats ist üblicherweise vereinbart, dass die Vergütung steigt. 70% der Volontäre brauchten weitere finanzielle Einkünfte. Hallo? 70%? Also beim Praktikanten kann man das ja noch irgendwie nachvollziehen, dass da die Anzahl recht groß ist. Aber wir reden jetzt von einem Volontariat und jeder hat ja irgendwelche irgendwelche Bildung, die er mitbringt, irgendwelche Vorqualifikationen. Und dass da dann noch so viel finanzielle Unterstützung oder so notwendig ist, also da haben halt etliche angegeben, dass sie noch einen Nebenjob machen, zum Beispiel 12%. Oder erspartes finanzielle Unterstützung durch Eltern, Verwandte, Partner, Kredite, Hartz IV, alles genannt. Dann noch eine erstaunliche Anmerkung zur Länge des Volontariats im Zusammenhang mit der Vergütung. Während bei der letzten Umfrage herauskam, dass es einen Gehaltsunterschied, eine Differenz von 286 Euro gibt zwischen den Volontariaten, die 12 Monate betragen, und denjenigen, die halt bis zu 24 Monate trugen, ist heutzutage jetzt nur noch ein Unterschied von 101 Euro feststellbar. Das ist uns irgendwie auf alle Fälle aufgefallen und fanden wir recht interessant. Ja, jetzt kommen wir eben dazu, was eben ein Volontariat wirklich ausmacht. Ist denn ein Volontariat eine Ausbildung? Laut Mindestlohngesetz ist ja eine geringe Vergütung dann eben möglich, wenn es eine Ausbildung ist, also wenn man das Volontariat als Ausbildung ansieht, aber ist es wirklich, ja, ist es ein Fakt, ist ein Volontariat eine Ausbildung? Wir haben das mal unterteilt in harte Faktoren auf der linken Seite, die uns besonders wichtig erschienen sind, und weiche Faktoren. Und da fällt halt auf, dass 56% angegeben haben, dass sie einen Betreuer haben. Ist knapp mehr als die Hälfte. Und eigentlich gehört ja ein Betreuer zu einer Ausbildung dazu, zum Volontariat. Zu einer Ausbildung gehört genauso auch ein Ausbildungsplan. Das wären 24%, die wir da ermitteln konnten, der mündlich oder schriftlich vorliegen sollte. Und das sind gerade mal 24%. Dann Einblick in andere Abteilungen erhalten gerade mal 32%. Fortbildung intern 46%, extern 31%. Dann eben bei den weichen Indikatoren Teilnahme an Meetings immerhin 81% bei den internen, bei den externen Meetings 30%. Teilnahme an Buchmessen, ja, sind 79%. Aber auch da gibt es genügend Leute, die sagen, ich habe noch keine Buchmesse gesehen. Ich konnte überhaupt nicht netzwerken, ich weiß gar nicht, was da abgeht. Volo-Stammtische sind 23%. Da muss man aber hinzufügen, das sind ja jetzt immer nur so die Sachen, die wir ermittelt haben. Und gerade bei den Volo-Stammtischen ist es so, dass die oftmals nur auf Eigeninitiative zustande kommen. Und diese ganzen Ausbildungseigenschaften, die stehen sozusagen nur auf dem Papier. Und da ist immer ganz viel Einsatz für notwendig, was wir immer so raushören konnten, dass die überhaupt wirklich umgesetzt werden und es mit ganz vielen Kämpfen verbunden. Und ganze 22% gaben sogar an, dass sie in ihrem Volontariat überhaupt keine Ausbildungseigenschaften vorfinden. Ja, das eben schon die Betreuer genannt. 56% haben eben einen Betreuer. Und bei 39% war das Betreuungsverhältnis unter 3:1. Das ist ein Schlüssel, den gibt es für Zeitungsvolontäre, also um das Betreuungsverhältnis zu ermitteln. Und da kam halt eben raus, unter 3:1, was eigentlich notwendig wäre. Und bei 13% war es sogar negativ. Das heißt, es gibt in dem Verlag mehr Volontäre und gegebenenfalls sogar Praktikanten, als, also oder in der Abteilung des Verlags, mehr Volontäre oder Praktikanten als wirklich Angestellte. Und das ist natürlich beachtlich, weil wer soll da überhaupt die Betreuung leisten? Wer soll jemanden gescheit anleiten, dass das eben umgesetzt werden kann, was notwendig ist? 91% der Volontäre ersetzen nach der Einarbeitungsphase eine Fachkraft, Selbsteinschätzung. Diese Zahl ist identisch geblieben. Also die hat sich nicht verändert im Vergleich zur letzten Umfrage. Und das ist eigentlich wirklich traurig, dass das nach wie vor so ist und immer wieder geäußert wird, ja, ich fühle mich eigentlich hier wie eine billige Ersatzkraft. Denn nur 19% empfanden ihre Vergütung tatsächlich angesichts ihrer Tätigkeiten als angemessen. Und 40% der Volontäre wurden nicht übernommen, 23% wussten es zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht. Und es sollte ja der Idealfall sein, dass so viele, also viel mehr Volontäre übernommen werden, weil in der Ausbildung ist es ja auch das Ziel, jemanden anzuleiten und wirklich bestenfalls zu übernehmen. Und so müssen halt diese ausgebildeten Volontäre erst sich wieder bewerben und gucken, dass sie eine neue Stelle finden. Dann wird wieder ein neuer Volontär angestellt, der muss wieder neu angeleitet werden. Und da geht natürlich auch Wissen verloren. Aber es geht vor allem erstmal um die Volontäre, die teilweise ja oder hoffentlich einen super Job gemacht haben und dann erstmal wieder sich auf dem Arbeitsmarkt vollkommen neu orientieren müssen. Jetzt haben wir noch verschiedene Eindrücke gesammelt von den Volontären, wie die sich denn einschätzen. Sorry. Also die Volontäre durften ihre Wünsche, ihre Eindrücke und ihre Verbesserungsvorschläge äußern. Wie ihr seht, gab es sowohl Lob, etwas weniger und halt Kritik. Hier jetzt mal ein paar Stichworte zur Ausbildung. Fehlende Ausbildungsinhalte. Fehlende Einblicke in andere Abteilungen. Ausbildungsinhalte, zum Beispiel Fortbildung, nur nach Forderung, Erinnerung. Learning by doing. Positiv wie negativ, immer wieder geäußert. Bolo, Fachkraftersatz, in der Regel grundsätzliches Meinungsbild oder eine eigene Wahrnehmung bis hin zu Verlagen, die das wirklich mit Methode machen, mit System. Vielfach, viel Verantwortung und coole Aufgaben, aber auch, welche die geäußert haben, Praktikantenaufgaben, nichts Neues, zu wenig Verantwortung, nichts mehr gelernt, alle Inhalte vom Studium bereits bekannt oder von Praktika bis hin zum Hinterfragen der Volos überhaupt. Ganz oft feststellbar Bereitschaft zu Kompromissen, zu Abstrichen. Ach, das Gehalt ist nicht so dolle, die Ausbildung auch nicht, ein paar Überstunden mache ich auch, aber es wurde ja gesagt, dass ich vielleicht übernommen werde. Und das sind wir doch nicht wert. Also es kann doch nicht sein, dass da immer irgendwie Abstriche gemacht werden, nur weil es vielleicht irgendwelche Aussagen gibt, ach, vielleicht werde ich ja übernommen. Oder ich lerne ja irgendwie trotzdem was, ich kann das in den Lebenslauf schreiben. Bei der Betreuung, fehlende Betreuung, gesamt oder durch die Chefebene. Gut, mangelhaft, schlecht, variierend, alles genannt. Fehlendes Feedback, keine Wissensvermittlung, schlechte Mitarbeiterführung, gestörte Kommunikation. Andererseits auch wieder gute Stimmung und wunderbare Kollegen. Bei der Vergütung, ihr ahnt es schon, Missbrauch, unangemessen, unwürdig, nicht ausreichend, unter dem Gehalt der Putzfrau im Verlag, im Unternehmen, unter Mindestlohn, wenige, die wirklich zufrieden waren. Nach einem Jahr billige Ersatzkraft und keine weiteren Ausbildung mehr. Auch ein Punkt, der immer wieder genannt wurde. Auch wenn es ganz traurig ist, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, Hartz IV wurde genannt. Wohngeld wurde genannt. Alles Sachen, die immer wieder vorzufinden waren. Dann Drohungen, Abhängigkeiten, Ausnutzen der Situation. Unbezahlte Überstunden und dann wurde noch genannt, der fehlende Tarifvertrag, dass der schon eben ein Manko darstellt. Wünsche, mehr Wertschätzung, verpflichtende Übernahme von Volos, gesetzlich vorgeschriebener Mindestlohn, mehr Austausch mit Kollegen, Möglichkeiten zum Netzwerken, Expertenaustausch, Betriebsrat und Ansprechpartner, Betreuung als Mentoring, bessere Einarbeitung, Einhalten von Versprechungen. Es war unter anderem zu lesen, dass jemand eine Übernahme versprochen bekommen hat, die dann doch nicht eingetreten ist. Dann angemessene Arbeitsumgebung und eine bessere Perspektive danach. Ja, wie fällt nun das Zeugnis der Volontariate aus? Da hatten wir verschiedenst gefragt, also in mehreren Faktoren das gegliedert, und die Volontariate, die Befragten, konnten dann angeben, was sie denn meinen. So, jetzt möchte ich mal von euch wissen, was denn im Schnitt für eine Note angegeben wurde bei der Betreuung. Was glaubt ihr denn? Wer arbeitet denn in der Buchbranche oder will in die Buchbranche? Hiervon eigentlich jeder. Magst du vielleicht? Ich komme mal kurz rüber. Habt ihr irgendeine Einschätzung, was wurde denn im Schnitt abgestimmt bei der Betreuung im Volontariat?
Befriedigend, also eine 3 sozusagen.
Ja, nach dem, was du gesagt hast, denke ich auch eine 3.
Okay. Dankeschön. Ja. Super. Dann kommen wir jetzt zur Vergütung, zur Zufriedenheit, Verantwortung, oder? Ja, jetzt kommen wir erst zur Verantwortung. Was meint ihr denn hinsichtlich der Verantwortung? Welche Note gab es da drin? Überlegt mal kurz. Nee, jetzt habe ich nämlich, jetzt habe ich einmal die Karteikarte nicht mitgenommen. Hinsichtlich der Lerninhalte mit den Auswirkungen auf die berufliche Zukunft. Also was lernt man da im Volontariat? Hat vielleicht schon irgendjemand ein Volontariat gemacht oder ist gerade im Volontariat? Gut, danke schön für die freiwillige Meldung.
Also ich habe jetzt schon abgeschlossen, schon länger hier. Also ich habe 2 Jahre als Lektorin auch gearbeitet.
Und was glaubst du, wie sind die Lerninhalte, wie wurden die bewertet im Schnitt?
Ich würde mal sagen, relativ hoch. Also könnte ich mir schon eine 2 oder sowas vorstellen. Also dass man halt viel Verantwortung halt auch übernimmt, aber trotzdem halt auch, ja, wie gesagt, manchmal wurde ja auch gesagt, dass halt einfach langweilige Tätigkeiten gemacht werden.
Gut, danke schön. Ja, ist deutlich besser. Bei der Vergütung, wer möchte eine Zahl nennen? Das kann eigentlich jetzt jeder, glaube ich, der zugehört hat. Ich frage jetzt einfach mal dich. Was glaubst du, wie wurde die Vergütung bewertet?
3,5.
4,0.
5.
Also, was haben wir da? 4,2. Ja, also keine 5, aber schon, also das ist wirklich ausreichend halt nur. Dann beim Gesamteindruck hatten wir eine 2,6. Das ist jetzt nicht der Schnitt von den Noten, also von den oberen Noten zusammengefasst, errechnet, sondern einfach der Gesamteindruck vom Volontariat. Und jetzt zum Abschluss würden trotzdem 68%, also trotz aller Kritikpunkte, das Volontariat in Ihrem Unternehmen weiterempfehlen. Was ja dann wieder erstaunlich hoch ist dafür, dass es doch eine relativ hohe Unzufriedenheit gibt. Genau, und jetzt kommen wir zu den Young Professionals, wo die Chidem euch vorstellen wird.
So, genau, wir kommen jetzt zu den Young Professionals als letzte Gruppe. Es ist die größte Gruppe unserer Umfrage gewesen. 440 Menschen haben die Fragen beantwortet. Und wir verstehen unter Young Professionals eben sowohl Berufseinsteiger als auch Personen, die bereits einige Jahre oder einige Zeit Berufserfahrung in ihrer ersten regulären Stelle oder zweiten regulären Stelle sogar gefunden haben. So, der typische Young Professional ist zu 93% festangestellt. Das heißt, die meisten wählen den Weg der Festanstellung, die wenigsten gehen nach dem Studium in die Selbstständigkeit. Dann ist es so, dass 3/4 der Personen Vollzeit arbeiten. Und was wir sehr positiv empfanden, war die Tatsache, dass 64% einen unbefristeten Vertrag haben. Normalerweise hört man immer so, man hangelt sich von einem Befristeten zum nächsten und noch eine Elternzeitvertretung und dieses und jenes. Aber es ist anscheinend so, dass doch ein paar dann oder ein Großteil nach einer gewissen Zeit einfach auch entfristet werden. Und 37% haben vor ihrer regulären Stelle eben ein Volontariat absolviert. Weitere 37% haben vorher ein Praktikum gemacht und sind danach direkt eingestiegen. Genau, was machen die Young Professionals bei uns in der Branche denn? Also es ist so, dass 23% eine Junior- oder Assistenzstelle belegen. Das heißt, das sind die klassischen Einstiegsstellen, die man entweder nach dem Studium oder nach dem Volontariat eben macht. 68% sind Mitarbeiter ohne Personalverantwortung. Das ist beispielsweise eine Projektmanager oder auch Produktmanager, Marketingmanager-Stelle. Und sogar 8% haben sogar schon als Führungskraft Personalverantwortung. Welche Abteilungen sind da normalerweise im Rennen? Also es ist so, dass die beliebteste Abteilung ist das Lektorat mit 33%. Danach folgt der Vertrieb mit 22%. Dann kommt das Marketing mit 18%. Und dann je 12% für die Presse und die Herstellung. Das heißt, man sieht, alle klassischen Verlagsabteilungen sind da vertreten. Jetzt kommen wir auch zum finanziellen Part bei uns. Eben haben wir ja gesehen, bisher sah es nicht so rosig aus. Wie sieht es denn jetzt bei den Young Professionals aus? Es ist so, das ist jetzt nicht das Einstiegsgehalt, sondern das ist das Gehalt, was die Personen zu dem Zeitpunkt der Umfrage tatsächlich pro Monat verdient haben. Und zwar das Bruttogehalt, das bei 2.622 € liegt. Klingt jetzt erstmal nicht so schlecht, klingt so, dass man davon ganz gut leben kann. Ich habe jetzt zum Vergleich, habe ich hier eine Zahl aus dem Stepstone-Gehaltsreport von 2017 für die Kultur, für den Bereich Kultur. Da ist es so, dass die Personen durchschnittlich 3.552 € pro Monat verdienen brutto. Das heißt, das sind knapp 900 € mehr. Man sieht, bei uns ist also noch ein bisschen Luft nach oben. Aber es ist immerhin so, dass 58% Urlaubs- oder Weihnachtsgeld bekommen und 40% sogar beides. Also die Zusatzleistungen, da sehen wir irgendwie, sieht es ganz gut aus. Wenn man sich die Altersstruktur ansieht, sieht man auch da eine Entwicklung. Also bis 25 Jahre die Einstiegsstellen, vielleicht Menschen, die nur eine Ausbildung gemacht haben, die haben ein deutlich niedrigeres Gehalt. 25 bis 29, also das Mittelfeld, ist nah dran am Durchschnitt, den wir vorher errechnet haben. Und die 30 bis 40-Jährigen, die haben einen Durchschnitt von 2.815 €. Auch da ist ein bisschen Luft nach oben. Also ich fände es schon schön, wenn da irgendwie die 3.000er-Schwelle geknackt worden wäre. So, wie sieht es denn aus mit den weiteren arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen? Es ist so, dass 51% der Young Professionals in einem Unternehmen mit einem Betriebsrat arbeiten, aber nur 35% werden nach Tarifvertrag bezahlt und sogar 17% wissen überhaupt nicht, ob in ihrem Unternehmen ein Tarifvertrag gilt. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem dafür, dass die Gehaltsstruktur eben noch ausbaufähig ist, und zwar, dass es immer weniger Flächentarifverträge in unserer Branche gibt. Und das ist eben auch ein Grund dafür, dass wir letztes Jahr eben auch eine Kooperation mit Verdi eingegangen sind, um einfach da nochmal ein bisschen das Thema nach vorne zu bringen, weil es allen irgendwie etwas bringt und eine Verbesserung der Situation für nicht nur für den Nachwuchs darstellt. So, kommen wir zu unserem Fazit zur Umfrage. Wir haben jetzt nochmal irgendwie die wichtigsten Punkte aufgegriffen. Zum Praktikum ist zu sagen, dass ein Ende der Generation Praktikum in Aussicht ist, einfach deswegen, weil die Mindestlohnregeln dazu führen, dass man nach dem Studium immer schwieriger einfach ein Praktikum machen kann. Aber es ist halt sehr, sehr nachteilig, dass es einfach keine kostendeckende Vergütung gibt, also man nicht mal die Miete davon zahlen kann. Und bei den Volontären ist es so, dass wir positiv sehen, dass die Vergütung gestiegen ist, dass viele Verlage einfach mittlerweile sagen, sie zahlen ihren Volontären mindestens den Mindestlohn. Nachteilig ist immer noch, dass die meisten eben das Gefühl haben, sie ersetzen eine Fachkraft und dann einfach ein anderes Gehalt angemessener wäre. Und bei den Young Professionals hat uns die Tatsache eben überrascht, dass sehr viele unbefristet eingestellt sind. Und als Kontra haben wir eben die wenigen Tarifverträge genannt. So, kommen wir jetzt zum zweiten Teil unserer Veranstaltung. Und zwar wollten wir euch natürlich noch Tipps zum Berufseinstieg geben. Wir haben jetzt die Situation gehört, also wir wissen, wie es uns geht. Wie kann man denn damit jetzt persönlich umgehen, um trotzdem eben einen guten und erfolgreichen Berufseinstieg zu schaffen? Ich werde jetzt erstmal ein paar allgemeine Tipps geben, die wir so in unserer Erfahrung auch mit der Arbeit mit den jungen Verlagsmenschen oder aus dem privaten eigenen Leben eben gesammelt haben. Und danach werden ein paar andere junge Verlagsmenschen auf die Bühne kommen und so ein bisschen aus ihrem Alltag erzählen. Und da ist es natürlich auch schön, wenn ihr vielleicht ein, zwei Fragen stellen könnt und wollt. So, fangen wir mit den allgemeinen Tipps an. Also, ich weiß ja nicht genau, wer von euch hat denn ein Pflichtpraktikum bei sich im Studium? Einmal kurz die Hand heben. Doch ein paar. Gut. Falls ihr es schon gemacht habt, hoffe ich, dass ihr vielleicht diesen Tipp beherzigt habt. Aber es ist also aufgrund dieser Mindestlohnregeln einfach sehr, sehr wichtig, dass ihr euch das Unternehmen für dieses Pflichtpraktikum ganz bewusst auswählt, weil es ist vielleicht das einzige Praktikum, was ihr in eurer beruflichen Laufbahn machen werdet. Das heißt, macht es nicht irgendwie einfach schnell mal um die Ecke bei irgendeiner Buchhandlung, damit ihr es hinter euch habt, sondern sucht euch das Unternehmen aus, in dem ihr vielleicht später auch arbeiten wollt. Dann ist es so, das habe ich selber gemacht während dem Studium, ich habe eine Werkstudentenstelle gehabt und fand das eigentlich sehr angenehm, weil ich trotzdem praktische Erfahrungen gesammelt habe, aber mein Studium nicht unterbrechen musste. Ich wurde fair bezahlt und es gibt dann immer natürlich auch die Option, vielleicht seine Abschlussarbeit dort zu schreiben oder auch danach vielleicht auch übernommen zu werden, einfach weil man schon in einem Unternehmen drin ist. Alternativ wäre natürlich auch eine freie Mitarbeit im Bereich Lektorat zum Beispiel. Dann ist es so, dass ich es auch ganz wichtig finde, dass man nicht nur eben sagt, okay, ich lerne hier in der Uni ganz, ganz viel und alles andere lasse ich jetzt irgendwie beiseite, sondern dass man einfach auch selber überlegt, was kann ich denn neben dem Studium noch machen, um mir Kompetenzen anzueignen. Also gerade im Online- und Social-Media-Bereich gibt es einfach sehr viel, was die Leute eben, was man auch irgendwie über Tutorials lernen kann oder einfach, indem man selber einen Blog gründet und dadurch einfach noch ganz viele Kompetenzen neben dem Studium erwirbt, die einem sehr viel bringen, während für eine Bewerbung oder auch für den späteren Job. Also die sind oft genauso wertvoll wie das, was man im Seminar lernt. Und was wir halt als junge Verlagsmenschen auch gerne machen, das Thema Netzwerken. Also es ist so, dass viele Stellen einfach oft über Vitamin B vergeben werden und gar nicht offiziell ausgeschrieben sind. Das heißt, versucht euch schon während dem Studium ein Netzwerk aufzubauen. Legt euch ein Xing oder ein LinkedIn-Profil an. Traut euch auch hier bei solchen Branchenveranstaltungen Leute anzusprechen, auch Führungskräfte. Und versucht einfach Kontakte schon während dem Studium zu sammeln und nicht einfach danach über eine Bewerbung, sondern vielleicht ergibt sich so ja auch schon was. Genau, dann haben wir noch weitere Tipps. Und zwar würde ich sagen, bewerbt euch auch einfach initiativ. Viele Stellen werden gar nicht ausgeschrieben, sondern es gibt da einfach schon genügend Leute, die sich einfach so beworben haben. Und Personaler behalten Menschen, die ihnen gut in Erinnerung geblieben sind, von deren Bewerbung sie beeindruckt waren, einfach in Erinnerung. Und melden sich später nochmal und sagen, hey, wir haben jetzt aber eine Stelle, wärst du immer noch interessiert? Und bewerbt euch auch nach dem Studium nicht nur irgendwie für, gut, Praktika ist eh ein bisschen schwierig mittlerweile, aber auch nicht nur für Volontariate, sondern wenn ihr vielleicht schon ein bisschen Erfahrung oder ein Praktikum in einem bestimmten Bereich gemacht habt und wisst, genau in dem Bereich will ich später arbeiten, dann bewerbt euch auch schon auf reguläre Stellen, auf Juniorpositionen oder auf richtige. Auch wenn ihr nicht alle Voraussetzungen erfüllt, macht es einfach. Es ist eh so, dass diese Stellenanzeigen, das ist der Wunschkatalog von dem, was die Verlage wollen, aber oft gibt es gar keine geeigneten Kandidaten und dann hat man vielleicht auch im Vorstellungsgespräch die Chance, doch noch durch andere Faktoren zu glänzen. Und das ist auch der Punkt, den ich eben mit dem sich nicht unter Wert verkaufen meine. Seid mutig, geht hin, bewerbt euch, fordert auch ein Gehalt, was ihr angemessen für eure Tätigkeiten findet, weil ihr im Endeffekt nicht nur euch selbst damit irgendwie auf lange Sicht vielleicht einen Gefallen tut, sondern auch dafür sorgt, dass einfach in der Branche so ein bisschen ein Umdenken stattfindet und auch einfach die Wertschätzung da ist für das, was der Nachwuchs auch leistet, weil wir sind einfach gut ausgebildet. Und zu guter Letzt, schaut auch über den Tellerrand. Ihr müsst nicht unbedingt vielleicht in dem Belletristik- oder Kinder- und Jugendbuchverlag landen am Anfang, den ihr also am tollsten findet, sondern ihr könnt vielleicht auch in einem anderen Bereich und in einem anderen Verlag, den ihr vorher gar nicht auf dem Schirm hattet, erste Erfahrungen sammeln und euch danach vielleicht auch nochmal umbewerben oder auch in einer ganz anderen Branche erstmal Erfahrungen sammeln. Also wenn ihr im Marketing oder auch in der PR arbeiten wollt, könnt ihr auch erstmal in eine ganz andere Branche gehen, dort Erfahrungen sammeln und vielleicht später nochmal in die Buchbranche wechseln. So. Dann haben wir hier noch ein paar Websites und Events, die wir euch empfehlen würden, wenn ihr in der Buchbranche anfangen wollt. Zum einen natürlich die Buchmessen in Frankfurt und hier in Leipzig. Dann gibt es eigentlich einmal im Jahr ein Recruiting Day in München, der ist dieses Jahr leider ausgefallen. Und ansonsten in Leipzig auch einmal im Jahr im Juni normalerweise das Nachwuchsparlament. Noch ein paar Websites. Ist so, wir haben eine nette Kollegin bei uns in der Arbeitsgruppe, die liebe Norsin, die betreut die Buchkarriere. Das ist eine ganz tolle Website, um sich über Unternehmen, die Volontariate und Praktika anbieten, zu informieren. Da gibt es auch ein Ranking, wo Arbeitgeber empfohlen werden, aber auch um einfach allgemeine Tipps und Infos zu sammeln zum Thema Praktikum oder Volontariat. Verlage der Zukunft ist eine Webseite, die ihr vielleicht kennt. Das ist ein Blog. Die veranstalten aber auch immer die Speed-Meetings auf den Messen. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, um mit Personalern in Kontakt zu kommen. Und die klassischen Jobbörsen, das ist eben das Börsenblatt natürlich, das kennen vielleicht die meisten, das ist das Verbandsorgan des Börsenvereins, aber auch der Buchreport, der in Kooperation mit dem Publishing-Markt arbeitet. Auch da kann man sehr gut nach Praktika, Volontariaten und Einstiegsstellen selektieren. Und zu guter Letzt haben wir noch Personalberatungen hier gelistet, die speziell für die Medienunternehmen oder für die Medienbranche arbeiten. Genau, so. Und jetzt kommen wir zur Fragerunde. Ich würde jetzt gerne Britta, Nadine, Denise und Johanna nach vorne holen. Genau, und während die jetzt nach vorne kommen, wir stellen die vier gleich vor. Die haben alle in unterschiedlichen Bereichen in der Buchbranche gearbeitet. Danach werden wir ihnen ein paar Fragen stellen zu ihrem Werdegang, wie sie da hingekommen sind, wo sie jetzt sind. Wenn ihr Fragen habt, einfach die Hand heben. Wir nehmen euch dann einfach so nach und nach dran und binden euch ein. So, ich fange jetzt mal bei Nadine mit der Vorstellung an. Nadine hat einen Bachelor in Literatur, Kunst und Medienwissenschaften gemacht und hat davor eine Ausbildung zur Verlagskauffrau gemacht und ist heute Projektmanagerin beim Murmann Verlag in Hamburg.
Dann haben wir Denise Marschall noch auf der Bühne. Sie ist jetzt im Steffen Verlag Verkaufsleiterin, hat vorher den Bachelor in Germanistik und BWL gemacht und anschließend den Master in Deutsche Literaturwissenschaft und zudem Praktika im Buchhandel und in mehreren Verlagen absolviert.
Dann haben wir außerdem Britta Fietzke, Magister in Anglistik, Amerikanistik und Kunstgeschichte. Nebenbei war sie als Übersetzerin und freie Lektorin tätig. Heute ist sie im Lektorat Programm bei der Büchergilde Gutenberg.
Genau, und zu guter Letzt haben wir noch Johanna. Sie hat Politikwissenschaft und vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni in Wien studiert, hat danach während dem Studium hat sie ein Praktikum beim Berliner Wissenschaftsverlag gemacht und ein Jahr später kam ein Anruf und sie hat dann dort ein Volontariat absolviert, was ein Erasmus-Praktikum war. Das erzählt sie uns später nochmal genauer, was das genau ist. Und jetzt arbeitet sie dort im Lektorat. Gut, ich fange mit der ersten Frage an. Und zwar frage ich Nadine, was war dein Schlüsselerlebnis bei deiner Entscheidung für die Buchbranche? Geht es?
So, mein Schlüsselerlebnis.
Doch, ich. Test nochmal?
Nein. So, mein Schlüsselerlebnis für den Einstieg in die Buchbranche war eigentlich, dass ich in die Werbung wollte und eine Ausbildung als Werbekauffrau machen wollte und der Berufsberater dann sagte, Verlagskauffrau ist das Gleiche und dann habe ich erstmal eine Ausbildung als Verlagskauffrau gemacht und habe die Entscheidung nicht bereut.
Gut, Denise, wie bist du denn in die Verlagsbranche gekommen oder was hattest du für ein Erlebnis?
Ja, also bei mir war das so, dass ich jetzt das 14. Jahr auf der Leipziger Buchmesse bin und ja da auch immer schön ins Gespräch gekommen bin mit vielen Leuten aus der Branche und mit den Verlagsleuten. Und da dachte ich, ja, das will ich später auch machen, Bücher herstellen und verkaufen, genau.
Johanna, wie war das denn bei dir im Studium? Hast du dich da schon in Hochschulgruppen oder in Vereinen auf irgendeine Art und Weise engagiert? Und wenn ja, hast du dabei Nützliches gelernt, von dem du sagst, das hat mir später im Job richtig gut geholfen?
Die kurze Antwort ist nein.
Nein. Okay, von euch anderen, was habt ihr im Studium gemacht, von dem ihr sagt, das war super nützlich für später? Keine von euch?
Naja, ich habe während des Studiums tatsächlich dann in dem Verlag weitergearbeitet, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe. Hatte da einmal die Woche eine Stelle und habe sozusagen noch weitere 4 Jahre Berufserfahrung gesammelt in dem Bereich, was mir sehr geholfen hat.
Also das, was Chidem auch als Tipp angeführt hat. Also bist du bestes Beispiel dafür. Nehmt euch ein Vorbild.
Ja, dann habt ihr ja alle Praktika auch schon in der Buchbranche gemacht. Denise, was war dein erstes Praktikum gewesen? Was ist da hängen geblieben? Was hat es dir gebracht?
Ja, also mein erstes Praktikum war bei Hugendubel am Hermannplatz in Berlin gewesen. Ich habe quasi das Pferd von hinten aufgezäumt, habe mit dem Buchhandel angefangen. Das war auch ganz interessant, weil man einfach mal so einen Überblick bekommen hat, was es überhaupt für viele Verlage gibt und wie die auch letztendlich in den Buchhandlungen vertreten sind. Also quasi durfte ich auch bei Vertretergesprächen mit dabei sein und dann wirklich auch erfahren, wie schwierig das ist, auch für kleine Verlage, gerade in den größeren Buchhandlungen wie halt Hugendubel, vertreten zu sein.
Gut. Nadine, was ist bei deinem ersten Praktikum hängen geblieben?
Mein einziges Praktikum war das im Murmann Verlag und 8 Jahre später bin ich immer noch im Murmann Verlag tätig. Also
ja, aber das hat sich ja dann voll gelohnt, ja, da direkt ein Praktikum zu machen und dann dabei zu bleiben.
Genau.
Gut, dann gehen wir weiter zu dem Thema Volontariat. Johanna, du hast mir vorhin nämlich erzählt, dass du ein ganz interessantes Volontariat gemacht hast, was nämlich als Erasmus-Praktikum betitelt war. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das zustande gekommen ist.
Genau, also an sich war es ein normales Volontariat. Ich hatte nur dadurch Glück, dass ich den Bachelor in der vergleichenden Literaturwissenschaft gerade abgeschlossen hatte, dass ich mich noch im Master inskribieren konnte. Ich bin Wienerin, habe an der Uni Wien studiert und hatte einen fertigen Magister in Politikwissenschaft, meinen Bachelor in vergleichende Literaturwissenschaft und wusste, damit ist für mich auch das Ende meiner studentischen Karriere erreicht. Jetzt wollte ich ein Volontariat machen, die sind immer schlecht bezahlt, wie wir gehört haben. Und ich habe die Chance gesehen, wenn ich im Master mich noch scheinweise weiter inskribiere, das ist halt in Österreich da auf einen Hochschulzugang der Vorteil, kann ich das Volontariat als Erasmus-Praktikum deklarieren. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob jetzt mit Erasmus Plus die Regelungen anders sind. Damals war die Voraussetzung, dass es zwischen 3 Monaten und 12 Monaten sein muss und der EU auch egal war, ob das jetzt auf dem Arbeitsvertrag als Praktikum oder als Volontariat deklariert ist. Die wollten den Arbeitsvertrag gar nicht sehen, sondern da gab es einerseits den Arbeitsvertrag für mein Volontariat und daneben gab es diese Erasmus-Bürokratie, wo man nochmal einen Vertrag ausfüllt, wo man einen Betreuer an der Uni braucht und einen Betreuer im Verlag, wo man einen Ausbildungsplan ausfüllt und dann unterstützt einen die EU mit einem monatlichen Betrag, so wie man es auch, wenn man Erasmus während des Studiums ins Ausland geht, Geld bekommt. Und das hat mir das Volontariat ermöglicht, um wirklich finanziell überleben zu können.
Gut, das heißt, wir können eigentlich als Tipp weitergeben, man sollte versuchen, ein Volontariat im Ausland zu machen. Da hat man nicht nur den Vorteil, dass man seine Auslandserfahrung sammelt, sondern man wird im Zweifel auch noch von der EU unterstützt. Und das ist ja irgendwie ganz gut. Also fand ich irgendwie ganz interessant. Britta, du hast ja gerade erst dein Volontariat abgeschlossen. Wie sieht's denn aus? Wie hast du dich selber in diesem Volontariat empfunden? Wurdest du ausgebildet oder warst du tatsächlich eher der Ersatz einer regulären Fachkraft, wie wir es öfter schon hier oben gesehen haben heute?
Also ich hatte Glück, ich hatte auch wirklich einen Ausbildungsplan, an dem sich auch der Verlag gehalten hat. Also wir waren nur 10 Leute in dem Verlag und davon 2 Volontäre. Das hatte den Vorteil, dass man alle Abteilungen mal abgearbeitet hat, beziehungsweise überall irgendwie so seine Finger im Spiel hatte, was ich persönlich auch wollte fürs Volontariat. Und aber gleichzeitig wirklich auch für alles, also ich habe auch Fortbildungen gezahlt bekommen und bin dann irgendwie nach München geschickt worden zur Akademie der Deutschen Medien und also ich habe da wirklich einfach in dem Volo wahnsinnig viel mitgenommen für mich, was eben jetzt auch in der nächsten Stelle bei der Büchergilde dann doch irgendwie wieder ganz praktisch ist, weil man einfach irgendwie nochmal ein bisschen weiter gucken kann und irgendwie weiß, worauf wird irgendwie beim Buchmachen Wert gelegt, außerhalb des Lektorats. So.
Gut, danke.
Denise, du hast ja mehrere Praktika gemacht in ganz unterschiedlichen Abteilungen. Du warst, wie du bereits erzählt hast, im Sortimentsbuchhandel, du warst aber auch im Lektorat und im Vertrieb und bist jetzt in der Verkaufsleitung. Wann kam diese Entscheidung? Also wann wusstest du, Verkaufsleitung wird es oder in dem Bereich soll es später gehen?
Ja, also bei mir war das so, dass ich mein erstes Praktikum im Steffen Verlag gemacht habe, also mein erstes Praktikum im Verlag, beim Steffen Verlag gemacht habe, bei dem ich jetzt auch arbeite. Und da war es halt ganz schön, weil es auch ein sehr, sehr kleiner Verlag war, dass man quasi, also mein Praktikum zweigeteilt war, einmal im Lektorat und einmal im Vertrieb. Und da hatte ich quasi auch den direkten Vergleich dann, ja, was die 2 Abteilungen so machen. Und ich habe für mich selber festgestellt, dass es mir mehr Spaß macht, mit Kunden Kontakt zu haben, also mit Buchhändlern zu sprechen, ja, und einfach auch mal so vom Schreibtisch wegzukommen. Also ich mache in meiner aktuellen Arbeit auch Kundenakquise, fahre quasi in ganz Deutschland zu Buchhandlungen und besuche die, stelle unser Programm vor. Das ist auch mal eine nette Abwechslung quasi. Ja, zur Bürotätigkeit.
Britta, wie ist es bei dir? Was sind deine Hauptaufgaben? Also du bist ja im aktuell im Büchergilde, im Programm und im Lektorat auch gewissermaßen. Was machst du da alles? Also was ist unter Programm vorzustellen?
Also das ist noch ein bisschen kompliziert, gerade in der Büchergilde, weil es einmal die Büchergilde Gutenberg gibt und dann gibt es die Edition Büchergilde. Die Edition ist ein selbstpublizierender Verlag, das heißt, dafür mache ich alleine das Lektorat und stelle das Programm zusammen. Und bei der Büchergilde per se, also für die Mitglieder, suche ich einen Teil der Belletristik mit aus, die ganzen Kinderbücher und die Krimis. Das heißt, irgendwie auch jetzt auf der Messe, ich habe mich mit ganz vielen Kinderbuchverlagen getroffen. Das ist dann irgendwie ganz schön, wenn man dann irgendwie so die nächsten Kinderbücher vorgestellt bekommt und sich das einfach so angucken kann. Das ist ja doch nochmal eine ganz andere Ästhetik. Und gleichzeitig dann irgendwie die Spannungsliteratur einmal quer durch die Bank lesen kann. Also deswegen ist es sehr, sehr abwechslungsreich, was ich da irgendwie mache, weil ich einerseits den Kundenkontakt habe, aber gleichzeitig eben auch mit Texten arbeiten kann, was so ein bisschen das ist, was irgendwie ich machen will.
Ja, und dieses Abwechslungsreiche, kann ich mir ja vorstellen, ist auch wieder besonders spannend und richtig toll irgendwo. Gut, danke.
Gut, ich würde jetzt einfach mal weitermachen bei Nadine und fragen, wie bist du denn mit Schwierigkeiten bei der Bewerbung oder Jobsuche umgegangen? Was hast du denn gemacht, wenn es irgendwie mal nicht gelaufen ist oder, ja?
Also, als ich frisch mit dem Studium fertig war, dachte ich erst, ich habe eine Ausbildung, ich habe ein Studium, ich möchte kein Volontariat machen und auch kein Praktikum, ich möchte gleich einen richtigen Job haben. So, hat dann so semi-gut geklappt. Ich habe einen kleinen Ausflug in eine andere Branche gemacht und da als PR- und Marketing-Referentin gearbeitet. Und danach habe ich tatsächlich gemerkt, oh, es wird doch schwierig, wieder Fuß zu fassen in der Verlagsbranche. Und habe dann gedacht, nee, ich konzentriere mich auf meinen Traum, ich möchte wieder in die Verlagsbranche und habe dann den Job gekündigt. Also das war so der eine Punkt.
Und hast dann das Praktikum beim Mormann
gemacht? Genau, dann habe ich das Praktikum beim Mormann.
Ist ja auch eine mutige Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt doch nochmal ein Praktikum, obwohl ich eine feste Stelle eigentlich hatte.
Genau, aber es hat sich gelohnt.
Gut. Johanna, wie sieht's bei dir aus? Was machst du denn? Ich weiß, dass du dich gerade auch irgendwie erfolgreich neu beworben hast. Das heißt, wie ist das denn abgelaufen? Oder was hast du da gemacht?
Im Endeffekt war es eine Glückssache, wie oft. Beziehungsweise auch das Vernetzen eben, das, was das Entscheidende ist. Ich war auf der Future Publish und bin bei dem gesetzten Dinner auf einem Tisch gelandet mit jemandem, wo gerade eine Stelle offen war. Habe mich mit der an dem Abend unterhalten und bin dann eingeladen worden, ich soll mich doch bewerben. Insofern, das Netzwerken in alle Richtungen hilft. Genau.
Okay, also einerseits Glück, aber andererseits natürlich auch die Sache, dass man dann irgendwie ins Gespräch kommt und das Netzwerken einem da wirklich auch unverhofft auch weiterhilft an vielen Stellen.
Britta, du hast jetzt ja den Sprung vom Volo in die Festanstellung geschafft. Wie war das denn bei dir in den Gehaltsverhandlungen, Personalgesprächen? Hast du da Tipps für unsere Zuhörer?
nicht so richtig. Also, weil das halt, ich bin lustigerweise an die Stelle bei der Büchergilde über die Personalagentur Dörrich gekommen, weil ich mich auf eine andere Stelle beworben hatte und die deswegen meine Sachen einfach da liegen hatte und mich dann anrief und meinte, Frau Fietzke, wir hätten da was, hätten Sie nicht Interesse? Und 3 Tage später hatte ich das Vorstellungsgespräch und wiederum eine Woche später hatte ich den Arbeitsvertrag. Deswegen, das ging alles sehr, sehr schnell und das war einfach so, dass ich irgendwie im Endeffekt, also das Gehalt war halt einfach fix, also ich konnte halt sagen, ja oder nein. Und da das Volo gerade zu Ende war, habe ich halt auch ja gesagt und weil ich mit dem Geld auch leben kann, habe ich das auch gesagt und dann deswegen, also Tipps zur Verhandlungen habe ich da gar nicht, also weil ich da immer so ein bisschen so reingestolpert bin. Also, ich weiß nicht, wie es dann bei euch irgendwie aussieht.
Wer hat hier einen ganz heißen Tipp für die Gehaltsverhandlung?
Ich glaube, dafür
keiner traut sich jetzt.
Tipps? ich habe ihn selber nicht immer berücksichtigt, aber ich glaube, man muss einfach, man darf sich nicht unter Wert verkaufen, so wie du es gesagt hast. Und lieber zu hoch und dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, als zu niedrig einsteigen und sich nachher ärgern. Also ruhig ein bisschen Selbstvertrauen haben in den Gehaltsverhandlungen.
Danke.
Jetzt haben wir ja doch schon relativ viel gehört und manches hat sich auch so ein bisschen wiederholt oder eben angeknüpft an unsere Umfrage. Aber jetzt eine Frage an alle. Habt ihr noch irgendwelche Tipps für den Berufseinstieg allgemein? Also irgendwas, was jetzt vielleicht noch nicht genannt wurde? Was ist eurer Ansicht nach besonders wichtig? Vielleicht einfach nur mal jeder ein, zwei Stichworte nennen, Britta?
Also ich kann einfach nur sagen, haltet die Augen offen. Also bei mir war es ein bisschen wie bei Nadine, dass ich auch während des Studiums gesagt habe, ich mache kein Praktikum, ich muss das schon selber finanzieren. Ich kann jetzt nicht 3 Monate für lau arbeiten, weil ich dann einfach nicht essen kann. Und habe dann das Praktikum nach dem Studium gemacht, was natürlich jetzt immer schwieriger wird. Und bin in dieses Praktikum gekommen, weil ich mich eigentlich auf ein Volontariat dort beworben habe. Und das hat dann aber nicht geklappt. Und dann habe ich mit denen aber weiter Kontakt gehalten. Und das ist einfach, und dann haben die mir das Praktikum angeboten und habe ich gesagt, okay, dann mache ich wenigstens das. So, und dann bin ich direkt fließend in ein Volontariat woanders und dann direkt fließend jetzt in die Festanstellung. Also es sind einfach so Sachen, so haltet die Augen offen, wirklich dieses Netzwerken. Das ist so wichtig in der Buchbranche. Das ist, glaube ich, sonst wo nicht so wichtig.
Den Tipp, den ich euch mitgeben kann, ist vielleicht sich auch nicht auf einen Bereich zu versteifen. Also gerade unsere Branche unterliegt gerade so dem Wandel, dass auch in anderen Bereichen sozusagen spannende Jobs auf uns warten. Also jetzt, wenn man ins Lektorat rein möchte, eben auch die anderen Bereiche vielleicht auf dem Schirm noch hat, weil es einfach so spannende Möglichkeiten gerade mit der Digitalisierung gibt.
Also von meiner Seite aus würde ich gerne für Studenten den Tipp geben, dass es gerade nicht so wichtig ist, was ihr für eine Abschlussnote habt, dass Kontakte, wie wir schon gesagt haben, und halt auch praktische Erfahrungen nochmal viel wichtiger sind als eine 1,0 im Bachelor- oder Masterabschluss.
Ja, ich kann mich all dem nur anschließen. Einfach machen und trauen und nicht zu viel hinterfragen, sich trauen.
Super. Und ganz, ganz wichtig, durchhalten. Also auch bei irgendwie 50 Absagen einfach nicht aufhören. Also das ist so, wenn man das wirklich will, das klappt schon. Es dauert halt manchmal. Also
wir haben jetzt gesehen, dass es wirklich so ist, dass sich vieles, was wir in der Umfrage gesehen haben und was problematisch ist, dass es da irgendwie, dass es auch wirklich Realität ist, aber dass es auch immer irgendwelche Lösungsansätze gibt. Ich wollte fragen, ob es jetzt aus dem Publikum direkt nochmal Fragen an unsere 4 Panelisten gibt. Hat jemand konkret irgendwie was er wissen möchte? Ansonsten gibt es im Anschluss, wir haben hier gleich nebenan um 17 Uhr an unserem Stand F600 haben wir ein Get-Together. Dann machen wir mal eins weiter. Da könnt ihr auch nochmal persönlich mit ein paar Leuten ins Gespräch kommen. Ist ja immer ein bisschen netter, als vielleicht vor allen Leuten irgendwie Hand zu heben und sagen, ich möchte gerade dieses und jenes. Also ihr seid herzlich eingeladen, mit uns sowas zu trinken und da ein bisschen vielleicht einfach diesen Tipp zu beherzigen und gleich mit dem Netzwerken anzufangen. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und falls ihr weitere Informationen möchtet, wir haben eben eine Webseite, wir sind natürlich auch bei Facebook und bei Twitter.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.